Herzlich willkommen und schön, dass du bei Zuhause bei Golfblogs eingeschaltet hast. Unser Podcast rund um die Themen Golf und Business, New Work und Nachhaltigkeit mit spannenden Unternehmerpersönlichkeiten und Experten aus den verschiedensten Branchen. Ich bin Lina und habe Golfblogs Anfang 2021 gegründet. In der heutigen Folge geht es um das Thema nachhaltig und modular bauen und die aktuellen Herausforderungen der Baubranche. Michael Wagner ist heute mein Gast. Und Michael ist nicht nur Innenarchitekt und Inhaber und Geschäftsführer der Form Foundation und der Marke Roma Cube, sondern auch leidenschaftlicher Golfer. Gemeinsam mit ihm kreieren wir Räume, wo Work and Golf gelebt wird. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Michael tiefer in die Themen einzusteigen und auch über seine ganz persönliche Sicht. Falls du zum ersten Mal unseren Podcast hörst und er dir gefällt, freue ich mich, wenn du uns folgst. Teile ihn auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Also, los geht's. Kaffee ist fertig. Wir sind bereit. Du auch? Schnapp dir einen Cappuccino und mach es dir gemütlich. Bis gleich. Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast zu Hause bei Golfblogs. Lieber Michael, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bei mir vor dem Mikrofon sitzt. Wir kennen uns schon länger. Lange hat es gedauert, dass wir mal eine Folge zusammen aufnehmen und ich freue mich wirklich sehr auf die nächste halbe Stunde mit dir. Ich werde immer wieder gefragt, wie hast du denn diese Menschen, mit denen du dich unterhältst im Podcast, kennengelernt? Und deswegen, weil ich es auch ganz spannend finde, wie wir beide uns kennengelernt haben, möchte ich dir gerne diese Frage als allererste stellen. Weißt du es noch?
Natürlich weiß ich das noch. Erstmal hallo und herzlich willkommen in unseren Räumen. Vielen Dank, dass ich hier bei euch zu Gast sein darf. Wir haben uns kennengelernt, liebe Lina. Ich erinnere mich ganz genau auf dem Hoffest des Görzwerkes, auf unserem Sommerfest und connected von einer gemeinsamen Bekannten, mittlerweile kann ich sie auch als Freundin bezeichnen, von meiner ehemaligen Gründerbankerin, Sabine Guthahn von der Sparkasse, Berliner Sparkasse, die hat uns sozusagen vernetzt. Ja? Und ich glaube, ich kann heute mit Sicherheit sagen, so wie sich auch das zarte Pflänzchen zur Bekanntschaft / Freundschaft entwickelt hat, kann man schon sagen, dass wir uns von Anbeginn sympathisch waren.
Ja, und was ich ganz spannend finde, Sabine hat wirklich einen unfassbar guten Riecher gehabt. Sabine wusste ja, was ich mache, Sabine wusste, was du machst und meint, ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Ich wollte nämlich eigentlich gar nicht zu dem Fest hin, ich hatte was ganz anderes vor und sie so, nein, du musst mitkommen, unbedingt, du musst den Michael kennenlernen. Und ich dachte, oh Gott, was wird das denn? Und dann stand ich bei euch hier auf dem Hof und sah dich wirklich sehr geschäftig umherrennen, organisieren und ich habe mich ein bisschen an mich selbst erinnert gefühlt, ehrlich gesagt.
Genau. So. Wir hatten einige Gäste und dementsprechend war ich damit sehr beschäftigt, die Gäste alle irgendwie natürlich zu beköstigen, zu bewirtschaften und auch zu unterhalten. Und da bist du dann sozusagen nicht reingeplatzt, sondern da bist du dann auch mit in diesen Kreis gekommen und dann musste ich mich natürlich auch noch um dich kümmern. Ja. Und das artete eigentlich in ein sehr langes, intensives Gespräch mit sehr vielen gemeinsamen Interessen aus, wobei ich dann fast meine anderen Gäste dann etwas vergessen und vernachlässigt hätte. Fast, genau.
Ja, und ganz spannend. Und am Ende hat sich daraus wirklich eine sehr tolle Partnerschaft entwickelt. Und gemeinsam erobern wir jetzt den Golfmarkt.
So soll es sein.
Ja,
Soll es sein.
Und ich finde das wirklich großartig. Einmal ganz davon abgesehen, dass ich hier eure Räumlichkeiten wirklich schön finde. Ne, das ist ja das Görzwerk für alle, die es nicht kennen. Das ist eine alte Optikerfabrik.
Genau.
Und Silvio Schobinger hat das hier so im Loft-Style Schritt für Schritt in eine, ja, ich sag mal, ein Inkubator, ein Büro-Inkubator umgewandelt. Ja.
Genau,
mit sehr vielen Startups, aber auch altangesessene Unternehmen. Und das finde ich ja ganz spannend, weil das auch unserem Gedanken entspricht, eben verschiedene Gewerke, Menschen, Kreative zusammenzubringen.
und gemeinsam etwas zu erschaffen. Weil das ist ja die grundsätzliche Idee. Du entsprichst ja auch diesem Lifestyle.
Ja, also ich war hier einer auch im Görzwerk, einer der Gründungsmieter, sage ich mal. Also habe einen der ersten Mietverträge hier relativ am Anfang übernommen. Es war total toll, ja. Also 100 Jahre alte Architektur, Industriearchitektur, eigentlich dem Klischee des klassischen Lofts entsprechend, mit diesen Stahlsprossenfenstern, diesen hohen Räumen, ja.
Ja.
Kam hier rein, habe mir die ersten zwei Räumlichkeiten angeguckt und war eigentlich direkt Feuer und Flamme und habe gesagt, jo, also hier per Handschlag auf der Türschwelle habe ich das eigentlich zugesagt und so sind wir hierher gekommen. Mittlerweile unglaublichen Firmencampus, ich glaube mit 120 Unternehmen.
Ungefähr.
Das war sicherlich so in dieser Gründungsphase 2015 war das hier noch familiärer, also man kannte definitiv jeden. Mhm. Ja. Jetzt bei 120 Unternehmen kennt man nicht mehr jeden, ja, aber es wird hier sehr viel dafür getan, sich zu treffen und es gibt hier regelmäßige Events und Aktionen und es gibt hier einen Club, ja, den man hier gemeinsam irgendwie gestalten kann und wo man gemeinsam zusammenkommen kann und feiern kann. Also das ist schon sehr, sehr nett.
Ja, ja.
Und das hat sich entwickelt vom Firmencampus in meinem Sprech mittlerweile in einer Art Kaufhaus, weil wenn du irgendwas suchst, ja, gehst du kurz hier ins Intranet oder auf die Homepage und guckst, welcher Mieter macht was und du wirst alles finden. Also
ja.
Von Gin über Bier, über Kaffeemanufakturen, über Konfiserie, Patisserie, über
E-Bikes.
Alles. E-Bikes, Messebauer, Architekturbüros, ja, also wirklich, you name it, ja, eine breite Masse an Unternehmen, sehr divers. Und komplett in dem Dienstleistungspaket so.
Ja. Ja, und ich finde das, was ich spannend finde, ist wirklich ein schönes Miteinander, nebeneinander, gemeinsam nach vorne auf eine unaufgeregte Art und Weise.
Ja, ne?
Und das macht's halt wirklich gut.
Genau. Das hat auch dieser Ecke hier im Südwesten, wo ich halt auch wohne, hier in Lichterfelde, unheimlich gut getan, weil ich sag mal, so viel gibt es hier nicht ja, an Infrastruktur. Dementsprechend sind diese Events und so, die Märkte, die hier regelmäßig stattfinden, das ist sehr erheiternd. Und natürlich für mich persönlich auch die Kürze zum Arbeitsplatz. Also
ja.
Früher mussten wir da deutlich weiterfahren, jetzt habe ich es halt 5 Minuten vor der Tür.
Ja,
ist
ja.
Nicht so schlecht.
Ja, ja. Ich finde das wirklich auch ein sehr schönes Event, nicht nur die Hoffeste, einmal im Jahr, sondern auch die Märkte, die ihr habt. Das heißt, dort stellen die ansässigen Unternehmen auch ihre Produkte halt aus, einmal im Monat. Und ich würde euch auch mal den Link in die Shownotes reinpacken, falls jemand neugierig geworden ist und sich das Görzwerk einfach mal anschauen möchte.
Ja, ist doch schön.
Ja.
Auf diesem Weg viele Grüße an Silvio Schrobing.
Genau, kostenlose Werbung. Nein, alles gut. Sag mal, Michael, was hast du denn gedacht, als ich dir zum ersten Mal von der Idee Golfblocks erzählt habe?
Mhm.
Ich kann mich noch relativ gut an dein Gesicht erinnern, aber ich weiß nicht, was du eigentlich gedacht hast damals.
Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Also ich habe gedacht, okay, tolle Idee. Ja. Ich habe mir sofort die Frage gestellt, funktioniert das auch?
Mhm.
Ja. Wie finde ich das? Braucht man das? Habe ich mir natürlich auch überlegt. Dafür braucht man ein Netzwerk. Ja, also irgendwo muss in dieser Branche irgendwie verankert sein, um das sinnvoll betreiben zu können. Und wie ist denn die Notwendigkeit?
Mhm,
ja? Wie sagt man da?
So ein Bedarf.
Ja, einfach, wie ist der Bedarf, wie ist die Notwendigkeit? Wir haben uns ja eigentlich auch noch in eingehenden Eingangs-Corona und vor allen Dingen auch so in dieser im Homeoffice-Zenit so ein bisschen getroffen.
Mhm.
Ja, also da wurde noch sehr viel Homeoffice angeboten oder auch in Anspruch genommen. Dementsprechend wurde das dann natürlich schlüssiger. Da kamen ganz neue Probleme auf, die wir vorher, glaube ich, noch nicht hatten. Können wir sicherlich gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Aber vorausgesetzt, man hat das Netzwerk. Vorausgesetzt, man kann das vertrieblich, denke ich, sehe ich da eine Skalierbarkeit und auch irgendwo eine mögliche Wirtschaftlichkeit. Und dementsprechend fand ich eigentlich die Idee nach kurzer Überlegung sehr, sehr raffiniert.
Und was viele nicht wissen, du spielst ja auch Golf. Ne?
Ja, spiele Golf. Ja. Ich habe 1988 meine Platzreife gemacht.
Ja, großartig.
Ja, sozusagen.
Ja, und ganz schön, auch bei euch ist es ja auch so, da spielen auch mehrere Generationen Golf. Deine Söhne sind ja auch mit dabei, richtig?
Genau, ja. Meine Söhne, meine Frau nicht, aber sonst meine Familie, also der Seite meiner Familie ist eigentlich traditionell, sind das Golfer, die Eltern, meine Geschwister. Mein Bruder, und dementsprechend ist das lang schon in der Familie unterwegs.
Ja. Das heißt, du weißt auch, wo wir uns da bewegen. Ne? Das finde ich ja auch immer ganz wichtig, dass man so ein bisschen so eine Affinität dazu hat, entweder eben zu dem naturnahen Bauen oder eben zu dem Golfsport an sich, weil das ist schon auch eine ganz eigene Welt für sich.
Absolut, ja. Das ist eine eigene Welt, wobei ich würde das auch jetzt in der Reflexion und auch in der Zeit, die ich den Sport begleite, also irgendwo über 30 Jahre, hat sich da ganz viel geändert. Ja, also das Thema, ich glaube, wir sind deutlich mehr in Breitensport reingekommen, ja, bedingt durch deutlich attraktivere Angebote, eine Clubmitgliedschaft irgendwie, eine Clubmitgliedschaft möglich zu machen, das Thema Fernmitgliedschaften und so weiter. Ist das in einer deutlich breiteren Maße zugänglich? Das finde ich sehr angenehm. Mhm. Ja, also früher war es, sage ich mal, in dem Kreis, in dem man sich bewegt hat, sicherlich okay zu sagen, wenn es da noch die ein oder anderen Golffreund gab, ja, ich spiele halt Golf. Ja. Mhm. Aber es gab auch viele Kreise, wo man das nicht unbedingt beworben hat. Ja. Weil man auch vielleicht Angst hat, dass das so ein bisschen image-schädigend ist. Mhm. Ja. Und ich glaube, das hat sich total gewandelt. Also es ist ganz stark in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das ist auch gut so. Ja. Ja. Und man sieht das auch an den Betreiberkonzepten, man sieht das an öffentlichen Golfplätzen, man sieht das auch irgendwie an dem Wachstum der Golfplätze, dass auch das Angebot deutlich dichter ist, als es zum Beispiel vor 30 Jahren war.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich mache jetzt mal einen Schwenk in eine andere Richtung. Und zwar würde ich ganz gerne mal von dir wissen, weil du bist ja Architekt, du bist Unternehmer.
Innenarchitekt, bitte.
Innenarchitekt, ja. Entschuldige bitte.
Und Möbeldesigner.
Und Möbeldesigner.
Schön.
Und Visionär würde ich auch noch ranfügen.
Schön.
Ja. Welche Herausforderungen der Baubranche du aktuell jetzt gerade siehst? Weil da gibt es ja doch einige. Ich habe da meine ganz spezielle Meinung zu, aber wo siehst du denn momentan so den größten Haken?
Also wir haben das jetzt nach Corona, ich glaube, gerade die Baubranche ist aus Corona ganz gut rausgekommen, weil die eigentlich vor allen Dingen der Hochbau im Außenbereich und so gut arbeiten konnten.
Mhm.
Ja. Da sagt die ein oder andere Statistik, dass eigentlich 3 von 4 Unternehmen in der Baubranche da relativ gut über die Runden gekommen sind. Mhm. Interessant finde ich die aktuelle Entwicklung und diese Asymmetrie zum Thema Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist deutlich höher als das Angebot.
Mhm.
Wir haben das Thema... Wir haben einen hohen Sanierungsbedarf in Deutschland. Wir haben einen hohen Wohnraummangel von bezahlbaren Wohnungen natürlich. Dem was entgegenzusetzen bei der aktuellen Situation, Fachkräftemangel, Ressourcenmangel, Lieferengpässe, Verfügbarkeit von Materialien und paralleler Preisexplosionen, ist wirklich challenging.
Ja.
Das stellt die Baubranche vor wirklich ganz, ganz neue Herausforderungen. Man sieht das ja auch, oder es geht ja auch, denke ich, ziemlich breit durch die Presse, dass viele Bauvorhaben eingestellt werden, viele Bauträger Projekte einstampfen, weil sie nicht mehr finanzierbar sind.
Ja, ja.
Es gibt, weil sie ihre Lieferzeiten nicht einhalten
ja.
können, ja, sprich ihre Abgabetermine. Wir haben parallele Zinsentwicklung, die parallel nach oben läuft. Wir haben eine Inflation. Wir werden nächstes Jahr in eine Rezession reinlaufen. Das sind halt jetzt alles Themen, die sehr, sehr schwer sind, um da irgendwie mit ruhiger Hand durchzuregieren und durchzubauen. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen das Thema. Wir haben die parallel steht natürlich auch die Baubranche vor deutlich komplexeren Bauten, also eine höhere Komplexität in der baulichen Umsetzung, weil die Bauten immer technischer werden, ja, weil die Ansprüche der Kunden immer höher werden. Und das unter den aktuellen Voraussetzungen oder die Voraussetzungen, die sich Thema Fachkräftemangel, Thema Materialknappheit auch schon teilweise vor Jahren angebahnt haben, denen jetzt entgegenzustehen, ist sicherlich in der aktuellen Situation sehr, sehr anspruchsvoll.
Meinst du, diese Situation, die sich jetzt doch, wie ich finde, sehr zugespitzt hat, meinst du, das ist genug Power, um einen Wandel und eine Umdenke in vielerlei Hinsicht zu erwirken? Oder meinst du, es muss noch mehr den Berg runtergehen? Weil wir haben ja schon, also in vielen Dingen, so eine Schieflage, so eine Schräglage. Auf der einen Seite den Anspruch, dass möglichst günstig, möglichst schnell, möglichst gut, also von guter Qualität gebaut werden soll, sei es im Wohnungs- oder auch im öffentlichen Bau, also in allen Bereichen eigentlich. Also immer dieser Haben-Haben-Haben-Anspruch auf der einen Seite, aber dann natürlich jetzt diesen Knick, bedingt natürlich oder ich sag mal wie so ein Katalysator gepusht in eine bestimmte Richtung, den Kick in dem, sag mal, in der Bedarfsdeckung auf der anderen Seite. Meinst du, das reicht, um da vielleicht was zu verschieben, was zu drehen?
Also ich glaube, dass ich glaube, das muss jetzt nächstes Jahr auch in Form einer, also in 2023 in der Form einer wirklich heftigen Rezession auch sich irgendwo nochmal dahingehend normalisieren, dass viele Themen auch gerade in der Preisentwicklung, auch das Thema Materialverknappung, Verfügbarkeiten, dass das in vielen Punkten auch künstlich produziert ist, ja, dass da so eine gewisse Trittbrettfahrerei mit, also wir merken es bei unseren Einkäufen eigentlich auch stetig mit unseren Lieferanten. Wir werden mit Argumenten und Sachen konfrontiert, die wir nicht immer nachvollziehen können. Mhm. Ja, also wie gesagt, viele Preise sind da auch künstlich produziert.
Ja.
Und ich glaube, das muss sich jetzt auch über, wenn es die Rezession dann ist, ja, nochmal relativieren, die Preise werden, weil der Konsum nachlässt, weil die Materialeinkäufe nachlassen, weil man sich einfach gerade nicht mehr leisten kann, müssen die sich über nochmal eine neue Preispolitik so ein bisschen relativieren. Also wenn eine Rezession jetzt als Beispiel käme,
das
ja, wo ja die Prognosen so ein bisschen hingehen, kippt die Nachfrage ab. Um die Nachfrage wieder anzufeuern, jetzt mal in meinem kleinen geistigen wirtschaftlichen Verständnis, müssen die Preise ja wieder ins Bodenlose fallen, damit die Leute Punkt 1 weiterkommen, konsumieren können und die Industrie wieder Material kaufen kann, um zu produzieren. Weil sonst haben wir hier halt eine Situation, die möchten wir uns beide nicht vorstellen.
Verstehe.
Wir hatten ja so ein bisschen den Eindruck gewinnen können, dass in Corona da ganz viel auch der Umgang mit Ressourcen, der Umgang mit Energie hinterfragt wurde und relativiert wurde. Ja? Und sich da ja auch irgendwie so ein bisschen abzeichnet, okay, es wird jetzt wieder regionaler, wir machen jetzt keine Fernreisen mehr, sondern wir fahren jetzt in Deutschland in Urlaub, dass sich das doch sehr schnell alles wieder aufgelöst hat. Ich habe gehofft, es hält etwas länger an. Und ich glaube, jetzt sind wir aktuell, in der aktuellen Situation, wo wir von von Kriegsszenarien beeinflusst werden, wo wir darüber resultierend eine Preispolitik ertragen müssen, die uns so jetzt unternehmerisch nicht weiterbringt.
Ja.
Ob sich das halt über die Zeit relativiert, weil es einfach nicht anders geht.
Ja, ja.
Also das ist halt, wie gesagt, die spannende Frage. Man dreht sich da etwas im Kreis.
Ja. Ja, und wenn man jetzt mal speziell auf das Thema nachhaltiges Bauen eingeht, was macht denn das für dich persönlich aus? Das ist ja auch so mal so ein ganz großes Wort.
Also, das ist ein sehr, sehr großes Wort. Vor allen Dingen ist es natürlich auch ein modernes Wort. Ja. Mhm. Also, ich finde wichtig, dass es das nachhaltiges Bauen laut Schulbuch betrieben wird.
Mhm. Ja. Was heißt das
und
für dich, Schulbuch?
Ja, das heißt jetzt schon halt auch, dass, also es sind drei große Säulen im Endeffekt. Es geht ja um ökologisches Bauen, es geht aber auch ja um ökonomisches Bauen und es geht ja um einen soziokulturellen Aspekt. Mhm. Ja, also sprich, Gebäude benutzerfreundlich zu machen, barrierefrei zu machen, es geht darum, sie natürlich auch energieeffizient zu machen, ja, und es geht darum, sie nachhaltig zu machen, ja. Also ich finde schon, dass ein nachhaltiger Bau eine holistische Planung bedarf, also eine Planung, die alles unter Betracht zieht, ja.
Ganz entspannt.
Eine holistische Bauweise, sprich eine Bauweise, die alles unter Betracht zieht, alle Faktoren und die auch nachhaltig sein muss bis in Nachnutzungskonzepte.
Mhm.
Ja? Also es wird oft vergessen, bei der nachhaltigen Bauweise, dass es hier nicht nur um ökologische Aspekte geht, sondern es geht um ökonomische Aspekte. Es muss bezahlbar sein. Mhm. Ja. Es geht um Lebenszyklen. Ja. Da gibt es mittlerweile auch DIN- und Berechnungsfaktoren, die sagen, naja, wie sieht denn so ein Haus ökonomisch aus? Ja, also die Baukosten, wenn man im Lebenszyklus eines Hauses oder eines Bauwerks spricht, sind teilweise die Eingangskosten sind kleiner als die Kosten, die Folgekosten, die danach kommen. Das heißt Nutzung, das heißt die Inbetriebnahme, das heißt natürlich auch die Pflege. Ja, das heißt aber auch, wie gehen wir mit Abriss und oder eventueller Nachnutzung um. Ja. Also ich finde wichtig, und das ist vielleicht der Punkt, dass das nicht missbraucht wird für Marketingzwecke, sondern dass es wirklich gelebt wird. Mhm. Ja, und dass es auch in allen wichtigen Bereichen, also jetzt diese drei, die wir jetzt mal ökologisch, ökonomisch und soziokulturell ernst genommen wird.
Mhm. Ja. Und jetzt hast du ja natürlich mit RumorCube ein Architekturprodukt entwickelt, was eigentlich genau so in diese Schiene reinfällt, richtig?
Korrekt.
Ja, was möchtest du denn genau damit bewegen? Was ist denn so dein großes, übergeordnetes Ziel?
Ich finde, also vielleicht erstmal zu dem Produkt an sich.
Ja.
Es ist total wichtig, wenn man über nachhaltiges Bauen spricht, auch über modulares Bauen zu sprechen.
Ja.
Ja. Modulares Bauen hat einfach den ganz, ganz großen Vorteil, und das ist für mich persönlich auch mit der größte Vorteil, dass wir eine Produktivität steigern können, eine Baueffizienz steigern können, dadurch, dass wir sehr viel werkseitig vorfertigen können.
Mhm.
Das Haus ist eigentlich, oder jetzt mal der Baukörper, ist eigentlich zu Ende, zu 90% zu Ende, werkseitig gefertigt und wird dann vor Ort wirklich nur installiert oder montiert.
Ja.
Ja? Also wir haben den größten Teil der Wertschöpfungskette in-house, können den natürlich auch über Form der Digitalisierung und einer vernünftigen Planung, kurze Wege etc. sehr effizient und sehr produktiv halten und gehen dann, wie gesagt, nur noch für die Montage auf den Baugrund drauf.
Genau, das heißt, du eröffnest eigentlich Baustellen, die keine sind.
Genau, das hast du so geprägt, die Aussage, ja. Finde ich auch sehr schön. Und da sind wir auch wieder, wie gesagt, die Argumentation des modularen Bauens, dass wir da in einer deutlich höheren Effizienz drin sind, deutlich höheren Produktionsgrad haben. Wir sind natürlich unabhängig von äußeren Faktoren, sind wie Wetter, saisonal und Manpower-Schwankungen, ja, zum Beispiel, was ja alles bei den aktuellen Situationen, der aktuellen Marktsituation uns da eher zuspielt.
Ja, ja. Ja, und auch wenn sich Lieferzeiten aktuell natürlich auch vergrößert und verlängert haben, sind wir dennoch immer noch in einem Bereich, wo man sagt, das schafft man nicht in der Zeit regulär zu bauen. Ja, also im klassischen Sinn.
Genau. Wir können natürlich auch, wenn du einen hohen werkseitigen Fertigungsanteil hast, natürlich auch deutlich besser aus Lägern arbeiten. Wir können Läger anschaffen, ja, anlegen, was vielleicht im konventionellen Bau so nicht immer möglich ist.
Ja, und was ich ganz spannend finde, nochmal hinsichtlich dieses Aspekt zweiter Lifecycle, da bietet natürlich dieses modulare Bauen auch noch ganz andere Möglichkeiten. Also ähnlich wie wenn man im Seekontainerbau unterwegs ist, wo man sagt, der Seekontainer an sich kriegt schon einen zweiten Lebenszyklus, wenn man ihn quasi aufwertet und in einen Wohnraum umgestaltet oder in einen Arbeitsraum umgestaltet. Genauso ist es ja mit den Cubes auch. Ja? Das heißt, da muss nicht zwingend in dem ersten Lifecycle, wo man ihn stellt, alles vorbei sein. Das heißt, wir haben uns auch gemeinsam Gedanken gemacht, nicht nur die Rückführung vom Baustoffzirkel, sondern eben auch, kann man das nutzungstechnisch auch nutzen. Das heißt, die Leasingmodelle geben es her, dass es eine Zweitnutzung, eine Drittnutzung gibt. Man kann Teile wiederverwerten, austauschen, umbauen, erweitern und das gibt einem eine unfassbare Flexibilität, aber es verlängert natürlich auch diesen gesamten Lebenszyklus des Architekturproduktes, was ich großartig finde.
Korrekt. Ja. Wir haben ja eigentlich einen flexiblen Baukörper, der jetzt nicht nur in Größe, in Form oder in der Konfiguration jetzt frei gestaltbar ist, sondern natürlich auch in den Nutzungskonzepten.
Ja? Genau.
Also wir haben ja, plus dass wir natürlich die große Möglichkeit haben, das hat man vielleicht eben noch vergessen zu betonen, dass unsere Rumor Cubes ja komplett zerlegbar sind. Du hast es eben als fliegenden Bau vorgestellt. Das ist natürlich auch eine baugenehmigungsrelevante Thematik. Und wir natürlich im Bereich der Nachverdichtung, im Bereich auf besondere Flächen wie in Naturschutzgebieten etc., wo wir jetzt zum Beispiel keine professionelle Erschließung haben. Ja? Ja. Wir natürlich auch in schlecht erschlossene Bereiche können, dadurch, dass wir halt eben nicht so eine aufwendige Logistik brauchen, wie es jetzt zum Beispiel ein Containermodul braucht im klassischen Sinne.
Genau, genau. Und man hat natürlich auch unterschiedliche Größen, Indoor, Outdoor und unterschiedliche Größen und Nutzungskonzepte gibt es zum Beispiel her, dass man sehr moderne Schutzhütten dadurch in Naturschutzgebiete stellen kann, die eben nicht baugenehmigungspflichtig sind. Und das finde ich halt spannend, dass man mit demselben Baukörper verschiedene Use Cases auch bedienen kann.
Absolut, ja, ganz wichtig.
Ja. Was meinst du denn, ob der Trend im Bauen auch dahin geht oder ist das nur so eine Blase aktuell? Weil viele machen das ja, das Thema Tiny Houses ist ja wahnsinnig am Boom die letzten 5, 6, 7 Jahre schon. Scheint auch ein verhältnismäßig anhaltender Trend zu sein, eine Nische, aber auch schon ein Trend. Aber meinst du, der wird sich durchsetzen?
Also ich glaube schon, die Frage ist immer, in welchem Bereich ist das jetzt rein für eine Freizeitnutzung gedacht? Da glaube ich, ist es ja so ein bisschen die moderne Form oder die moderne Interpretation der Datsche,
Genau. Ja.
Ich finde dieses Bewusstsein, muss ich sagen, ganz toll, dass sich das wieder so ein bisschen zurück auf das Wesentliche konzentriert, dass ich minimal leben möchte, mit nur dem auf das Notwendigste reduziert, dass das in der Natur stattfindet, dass man die Natur da besser irgendwo erleben kann. Also das sind so Aspekte, die finde ich total toll. Ich kann, wie gesagt, bei einer Freizeitnutzung, Feriennutzung, könnte ich mir gut vorstellen, dass sich das weiter durchsetzt, dass das ein bisschen anhält. Ob sich das jetzt, ob das auch ein Thema ist, ja, die sich eben hatten wir es als Beispiel die Golfspielerei, ja, ob sich das auch ein Thema ist, was sich jetzt in die Mitte der Gesellschaft bewegt und von allen genutzt werden möchte. Kann ich so gar nicht einschätzen. Das muss man sehr wahrscheinlich abwarten.
Ja, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Eine neugierige Frage von meiner Seite. Was macht denn für dich so den optimalen Arbeitsplatz aus? Das ist ja so ein Thema, mit dem wir uns bei Golfblog sehr intensiv beschäftigen.
Genau.
Interior Design mäßig.
Genau.
Wie ist der optimale Arbeitsplatz? Flexibel arbeiten, gerade im Thema Cowork. Ja. Aber wie sieht denn dein perfekter Arbeitsplatz aus?
Das ist eine berechtigte Frage, vielleicht da auch nochmal zurück zu unserem Produkt. Wichtig ist es ja, wenn das nicht rauskam, dass wir ja die Cubes für Indoor und Outdoor produzieren.
Ja.
Ja, und wenn wir jetzt natürlich über New Work und die neuen Arbeitsplatzthemen sprechen, hat das für uns auch dieses Produkt oder die Notwendigkeit des Indoor-Cubes auch nochmal forciert, weil wir im New Work nach wie vor in Großraumbüros eigentlich, ich sag mal vorsichtig, ungestört oder nicht immer ungestört arbeiten können. Deswegen war es uns wichtig, da auch mobile, modulare Räume zu schaffen, die auch den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen die Möglichkeit bieten, auch mal schallgeschützt und isoliert, konzentriert zu arbeiten.
Ja. Mhm.
Also das ist auch wieder so ein Effizienzthema.
Ja,
also jeder,
absolut.
Der sich im Großraumbüro bewegt, ich meine, wir tun es ja auch beide.
Ja, wir tun es auch beide.
Weiß, dass das alles Vor- und Nachteile hat. Vor allen Dingen ist es irgendwann sehr anstrengend wird, wenn sich zwei besprechen möchten und drei müssen telefonieren.
Ja, genau.
Also es ist schon ganz wichtig, dass man Rückzugsorte schafft. Jetzt zu dem Thema Rückzugsorte oder der perfekte Arbeitsplatz, um auf deine Frage zurückzukommen, ist schon ein nahtloser Übergang von Wohlfühlatmosphäre, irgendwo einen heimlichen Charakter, im nahtlosen Übergang zum Arbeitsplatz oder zum klassischen Büroverständnis.
Mhm.
Also ich meine, das siehst du ja hier auch bei uns, dass in Anbetracht dessen, ich sag mal, ein Büro braucht halt mittlerweile, und das gibt ja New Work auch irgendwie vor, einen hohen Grad auch an Wohnlichkeit, an Flächen, an Ausreißflächen.
Deswegen hast du auch ein Schlagzeug hier stehen.
Ja, genau. Das ist, um die Mitarbeiter ein bisschen einzutacken.
Ja, montags
morgens. Genau. Nein, also kann man auch nochmal später dazu kommen. wichtig gesagt, also zusammengefasst finde ich den Übergang von Wohnlichkeit zu Arbeitsbereich ist für mich in meinem Verständnis mittlerweile, was ein gutes Arbeitsumfeld angeht, selbstverständlich, weil das ist vielleicht auch so dieses Work-Life-Balance-Thema, man ja doch auch, ich bin zumindest so jemand, wenn ich nicht unterwegs bin, sehr viel mehr Zeit gelegentlich im Büro verbringe als jetzt zu Hause mit der Familie. Und ich finde das wirklich mittlerweile gerechtfertigt, dass der Übergang dann nahtlos ist.
Ja.
Und dass so eine gewisse Heimlichkeit gegeben ist.
Ja, und ich kann das nachvollziehen. Ich tue mich ja auch mal relativ schwer mit so Kategorien, wenn ich Menschen davon sprechen höre, so das ist mein Privatleben und das ist mein Arbeitsleben. Und also ich denke, am Ende ist es unser Leben. Und die Zeit, die wir irgendwo verbringen, und man muss sich wohlfühlen. Ja?
Genau.
Und das muss, für mich muss ein, sagen wir mal, ein gutes Büro-Setup oder ein Arbeits-Setup muss Raum für jeden geben.
Genau.
Und die Bedürfnisse.
Genau. Und ich finde auch wichtig, nochmal betonen zu dürfen, dass ist das Work-Life-Balance? Nein, ich finde es irgendwie, es ist Vereinbarkeit.
Ja? Ja.
Also Vereinbarkeit, Beruf, Familie, ja. Das finde ich total wichtig. Und ich finde, das hat nochmal mit Corona und mit gesteigerter Homeoffice-Tätigkeit irgendwie nochmal so eine neue Perspektive geöffnet, dass vielleicht ist es ja auch, wenn es etwas wohnlicher in der Atmosphäre ist, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas einfacher, vom Homeoffice oder vom Remote-Arbeiten wieder zurück ins Büro zu kommen. Mm. Ja, mm. Weil man hat sich ja irgendwie eingerichtet zu Hause und das ist ja auch irgendwie muckelig. Ja. Aber wieso darf ein Büro so nicht sein? Ja? Also wie gesagt, nochmal diesen nahtlosen Übergang von Wohnlichkeit in den Arbeitsbereich rein, finde ich mittlerweile schon sehr wichtig. Also
ja.
So sieht mein perfektes Büro eigentlich aus.
Ja, und natürlich auch einfach mit, so sagen wir, den alten Regeln ein bisschen brechen an der Stelle. Ne? Also das,
genau.
Es muss auch nicht one thing fits all sein. Ne?
Genau.
Also es können auch sehr individuelle Arbeitsplätze sein, zugeschnitten auf denjenigen, der es halt benötigt oder was halt eben gerade notwendig ist an der
genau.
Stelle. Ja. Aber worauf freust du dich denn besonders in 2023? Wir sind ja schon fast Ende des Jahres, schon fast durch.
Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich mir heute tatsächlich in Vorbereitung auf das Gespräch,
ja.
Hätte ich jetzt fast gesagt, habe ich mir da tatsächlich mal ein paar Gedanken zu gemacht. Also 22 war, hatten wir unglaublich viel Arbeit.
Ja.
Das war sehr, sehr dynamisch.
Ja.
Wir hatten immer noch unglaublich viel verschobene Projekte nachzuholen, gepaart mit Saisongeschäft irgendwo.
Ja.
Also jetzt hier speziell natürlich Messe- und Ausstellungsbau. Ja.
Ich glaube, wir hatten es gestern auch mal irgendwie über 2000 Überstunden und alles,
so,
alles
ja.
Unfassbar. Ne?
Also ja. Haben wir jetzt bei uns im gewerblichen ja. Bereich in der Produktion da weit über 2000 Überstunden. Das ist wirklich unfassbar. Das war jetzt zum Ende hin auch wirklich schwer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da wirklich motiviert zu halten, ja, und da irgendwie zu hoher Effizienz zu motivieren, ja. Deswegen würde ich mich freuen, wenn das 23 etwas ruhiger, etwas in der Projektabfolge, etwas koordinierter ablaufen würde. Ich freue mich auf deutlich weniger Bürokratie.
Mm. Ja. Das wäre gut, ja. Würde ich sofort unterschreiben.
Ich freue mich auf deutlich weniger Bürokratie bei der Abwechslung unserer Projekte. Ja, wir
ja.
sind auch im Ausland tätig.
Ja.
Und es gibt halt auch, also das ist, wäre toll. Deutlich mehr Zeit natürlich damit in Verbindung. Ja, wenn man, wenn man mal etwas mehr Zeit hätte und vor allen Dingen Frieden. Ja, vielleicht mal nächstes Jahr so ein bisschen. Weil die Situation, so wie sie jetzt ist, ist, glaube ich, unbefriedigend.
Mm.
Ja, ist total unbefriedigend, ist katastrophal.
Ja.
Ja, das, glaube ich, betrifft uns alle im täglichen Leben, im gesellschaftlichen Leben, aber halt auch eben im beruflichen Leben. Thema Verfügbarkeiten, Thema Energiewirtschaft, ja, also das spielt da alles irgendwie mit rein und das macht es noch zusätzlich zu dem Haufen an Arbeit, den wir haben, zusätzlich sehr ambitiös, da irgendwie sauber und ohne Blessuren durchzukommen.
Ja, ja, ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Sag mal, und abschließend, wann spielen wir mal Golf zusammen?
Das ist eine sehr gute Frage. Immer gerne, jederzeit.
Ja, jeder. Ich darf ja wieder. Mein Fuß ist ja wieder
das in Ordnung. Das ist super, ja. Wenn es möglich ist, wenn der Boden nicht gefroren ist.
Ja.
Also, aber vielleicht ein Satz dazu. Ich bin eigentlich in der Hauptzeit im Herbst unterwegs. Das ist genau mein Wetter.
Ja.
Also abgesehen davon, weil es wunderschön ist. Ja. Ich da auch nicht irgendwie wetterscheu oder geschweige denn regenscheu bin. Mhm. Gerade auch bei Regen und so ist meistens deutlich mehr auf dem Platz, deutlich weniger auf dem Platz los. Die Böden sind weich. Mhm. Das finde ich immer wichtig. Und die Natur ist natürlich, wir hatten jetzt so einen schönen goldenen Herbst. Ja, ich war dreimal draußen auf dem Platz. Das war schon ein Erlebnis.
Ja. Ja,
das macht es halt auch den Sport so besonders, dass ich auf unglaublich schönen Anlagen in unglaublich schöner Natur bewegen kannst. Ja.
Ja, ja.
Wir waren übrigens auf dem Royal Club im Marienbad. Ja, das erste Mal in Tschechien. Den König Edward aus England 1904 eröffnet hat.
Ja, spannend.
Ganz, ganz toll.
Ja.
Und ein unglaublich schöner Platz. Ja. Und also wie gesagt, das macht den Sport natürlich aus.
Ja, ja.
Also jederzeit, liebe Lina.
Das machen wir. Und vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen goldenen Wintertag, wo es nicht ganz so kalt ist.
Wir hoffen, dass es mal ein bisschen kälter ist in Zeiten des Klimawandels.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, weil wir spielen tatsächlich auch das ganze Jahr durch.
Macht Sinn.
So, mit entsprechenden Klamottenausstattung
geht das. Ausrüstung.
Ausrüstung geht das. Ja, man geht ja auch Skifahren und hat warme Klamotten an.
Genau.
Man muss sich halt noch bewegen können und nicht wie Michelin-Männchen durch die Gegend laufen.
Genau, genau.
Ja. Lieber Michael, das war total kurzweilig. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns die Zeit genommen haben in unserem doch sehr hudeligen, schnellen Alltag uns zusammenzusetzen. Und wir haben oft darüber gesprochen, dass wir jetzt endlich mal eine Folge aufgenommen haben. Es wird mit Sicherheit nicht die letzte Folge sein.
Okay.
Das ist der Auftakt, weil wir fangen ja an, Blogs zu setzen. Unter anderem jetzt im Golf- und Country Club Selina See. Da freue ich mich wirklich sehr drauf.
Sehr,
das wird ja quasi unser Home, wie nennt man das, unser Heimspiel direkt vor der Tür. Und von daher wünsche ich uns allen einen wirklich wundervollen Jahresabschluss. Macht eure Wünsche ins Päckchen Weihnachten für nächstes Jahr. Und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst. Und euch allen anderen da draußen wünsche ich eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Und wir sehen uns und hören uns spätestens im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank.
Vielen Dank, liebe Lina. Es hat mich sehr gefreut und hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Danke.
Bis dann. Tschüss.